Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 1 bis 4, wo der Apostel Paulus ja nach Thessalonich kommt und beweist, dass Jesus der Christus ist. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie gen Thessalonich. Da war eine Synagoge. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten aus der Schrift, tat sie ihnen auf und legte es ihnen vor, dass Christus musste leiden und auferstehen von den Toten und dass dieser Jesus, den ich, sprach er, euch verkündige, ist der Christus. Und etliche unter ihnen fielen ihm zu und gesellten sich zu Paulus und Silas, auch der gottesfürchtigen Griechen, eine große Menge dazu, der vornehmsten Frauen nicht wenige. Wir haben ja betrachtet, dass die Missionsreisen des Apostel Paulus immer mit großen Anfechtungen begleitet waren. Anfechtungen gehören zum Leben eines Christen. Ohne Anfechtung würde der Christ müßig und lahm werden und nicht an dem Werk des Herrn sich bewegen lassen. Und darum auch in Philippi, diese wunderbare Gemeinde, die entstanden ist durch diese große Anfechtung, dass Paulus und Silas öffentlich gestäupt worden sind, ins Gefängnis geworfen wurden und durch das Gebet und Lobpreis Gottes diese Türen des Gefängnisses aufgingen und der Kerkermeister gläubig wurde. Die Stadt war plötzlich offen für das Evangelium. Und so musste Paulus und Silas und die Begleiter viel Leid mit ertragen, damit das Evangelium weitergeht. Auch wir in unserer Stadt Berlin können das Evangelium nicht ohne Anfechtung und ohne Leid weitergeben. Wie oft beten wir für unsere Angehörigen und Freunde und Verwandten und müssen mitzusehen, wie sie Wege des Verderbens gehen. Wir können das nicht steuern. Wir können nicht steuern, was auch vielleicht unsere Obrigkeiten gegen das Evangelium alles dulden und tun. Wir leiden mit. Wir empfinden vielleicht sogar einen Druck durch die Öffentlichkeit, weil wir an Gottes Wort glauben, an Jesus Christus. Weil wir keine Abstriche machen vom Worte Gottes, nicht behaupten, dass die Bibel Gottes Wort enthält, sondern sie in allen Stücken ist. Und da werden wir bereits schon in eine Ecke geschoben, die uns manchmal Schmerzen verursacht oder vielleicht mit dem Wort Sektierer belegt wird. So waren ja Paulus und Silas in den Augen vieler Frommen der damaligen Zeit auch Sektierer. Denn viele Juden machten sich gegen sie auf und sagten, das sind die Leute, die hier den ganzen Weltkreis durcheinander bringen, und sie sprechen von einem König, der Jesus heißt, und sind eigentlich gegen die Obrigkeit und gegen unseren Glauben. Und viele sagten, die ja die römische Staatsangehörigkeit hatten, wir sind doch Römer. Und als Römer glauben wir nicht, dass Jesus der König ist. Wir glauben an den Kaiser. So hatten ja auch die Juden bereits vor der Kreuzigung Jesu sich geoffenbart. Wir haben den Kaiser. Und mittendrin sollte aber das Evangelium weitergehen für die suchenden Seelen. Und auch heute gibt es in unserer Welt viele suchenden Seelen. Junge Menschen, alte Menschen. Und denen wollen wir begegnen und sollen wir begegnen. Jesus ist der Christus. Also von Philippi ging es weiter, dann über die Städte Amphipolis und Apollonia hin zu Thessalonich. Nöte helfen den Gläubigen in ihrem Auftrag für Jesus Christus beständig zu bleiben. Schmerz und Leid machen uns die Vergänglichkeit der Diesseitigkeit des Lebens immer wieder bewusst. Auch Christen sind ja davor nicht gefeit, das Leben in dieser Welt zu suchen, in den materiellen Gütern. Man will sich ja versorgen, man möchte ja unbeschwert hier leben. Aber wir sollen erkennen, bei all dem, es ist alles vergänglich. Wir haben hier kein Zuhause und wir haben hier auch kein echtes Leben in der Materie, sondern das Leben ist aus Gott in Christus nur allein vorhanden. Und damit wir uns nicht mit unseren Gedanken falsch festsetzen, erleiden wir manche Not und manche Anfechtung, um wieder erinnert zu werden daran, dass wir äußerlich gesehen in der Vergänglichkeit leben, aber innerlich zum Herrn gehören. Petrus hat das auch betont, später in seinem Brief, 1. Petrus 4, Vers 1 bis 2, und sagte deutlich: Weil nun Christus im Fleisch für uns gelitten hat, dann wappnet euch doch mit demselben Sinn. Denn wer am Fleisch leidet, hört auf von Sünden. Dass er hinfort, und jetzt kommt es, die übrige Zeit, nachdem er sich bekehrt hat, die übrige Zeit im Fleisch nicht der Menschenlüste, sondern dem Willen Gottes lebe. Und daran sollen wir immer wieder erinnert werden. Und dann setzt er hinzu: Es ist ja genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens zugebracht haben nach heidnischem Willen. Also auch Paulus und Silas, die hohen Apostel, brauchten immer wieder die Zurechtweisung durch Trübsal. Setzt euch nicht nach eurer eigenen Meinung fest, sondern lasst euch bewegen durch den Geist Gottes dahin, wo er euch hinhaben will. Später schrieb der Apostel Paulus einmal an die Epheser, in Epheser 6, Vers 5, Vers 16, und auch an die Kolosser, in Kolosser 4, Vers 5, kaufet die Zeit aus. Bleibt beweglich. Es ist böse Zeit. Wandelt weise gegen die, die draußen sind. Kaufet die Zeit aus. Paulus und seine Begleiter wurden also zu dem Missionsauftrag, an allen Orten das Evangelium zu verkündigen, durch Verfolgung gedrängt. Wir könnten uns gut vorstellen, wenn es in Philippi nicht diese großen Verfolgungswellen gegeben hätte, die auch mit Schmerzen verbunden worden sind, und dann der Druck, diese Stadt zu verlassen, wären sie möglicherweise noch länger in Philippi geblieben. Aber Gott wusste ganz genau, dass das Leben des Apostels begrenzt ist auf dieser Erde. Wir wissen, dass er etwa 50 Jahre alt war, als er dann den Märtyrertod erdulden musste. Aber in der Zwischenzeit bis dahin sollte er das Evangelium noch vielen Städten mitteilen. Somit hatte er also den Auftrag, überall neue Gemeinden oder überhaupt Gemeinden zu gründen. Und die Gemeindegründung eilte. Die notvollen Umstände trieben ihn von einem Ort zum anderen. Die Verfolgung diente dazu, dass er wieder an einen anderen Ort kam, um dort das Evangelium zunächst in der Synagoge und dann unter denen, die mehr wissen wollten, verkündigte. Auch wir persönlich, das ist mir sehr wichtig geworden und das sollte uns immer wieder wichtig sein, wissen nicht, wie viel Zeit wir hier auf der Erde für den Glaubensauftrag haben. Wir wissen das nicht. Vielleicht sind es die letzten Tage, die wir hier sitzen. Vielleicht haben wir noch ein paar Wochen, vielleicht haben wir noch ein paar Monate. Jetzt im Süden unseres Landes, da wo die großen Regenfälle waren, sind auch Menschen einfach umgekommen, auch Junge. Die haben auch gedacht, vielleicht noch 40, 50, 60 Jahre zu leben. Wir wissen das ja nicht. Und weil wir das nicht wissen, ist es notwendig, dass auch wir bewegt werden durch den Geist Gottes zu dem Werk, das der Herr mittels uns auch hier in der Welt bewegen möchte. Er allein kennt die Zeitspanne, die wir hier auf dieser Erde haben. Die Trübsal hilft uns immer wieder, in die Realität unseres Denkens zu kommen und des Auftrages zu kommen. Wie oft merken wir, wenn wir mal sehr krank sind, dass unser Leben plötzlich so endlich ist? Alle Pläne, die wir gemacht haben, die werden vielleicht über den Haufen geworfen. Reisen müssen storniert werden, die wir uns so freudig schon in unserer Planung aufgezeichnet haben. Ganz schnell kann das passieren. Und wir kommen in die Realität. Herr, du willst uns abrufen. Wir möchten bereit sein. Wir haben das Leben der Seligkeit durch dich erlangt. Wir werden dich einst sehen, wie du bist. All das schwingt im Herzen der Kinder Gottes immer wieder voran, so dass wir am Werk des Herrn bleiben. Aus Philippi also gezogen, kamen die Apostel über Amphipolis und Apollonia nach Thessalonich. Thessaloniki oder Saloniki, wie es ja auch hieß, war eine bedeutende mazedonische Handelsstadt. König Kassandros von Mazedonien, einer der Nachfolger nach der Ära Alexander des Großen, baute diese Stadt zu seiner Residenz und benannte sie nach seiner Frau Thessaloniki. Das war die Schwester von Alexander dem Großen. Zur Zeit des Besuchs von Paulus und Silas gab es ungefähr 100.000 Einwohner in dieser Stadt, unter denen viele Juden waren. So gingen sie ja, wie in jeder Stadt, zunächst in die Synagoge. In Philippi gab es keine Synagoge, haben wir gelesen, sondern da trafen sich die Juden am Wasser. Und da war diese Lydia, deren Herz Gott öffnete und die sich bekehrte. Aber das Prinzip gilt bis zum heutigen Tag. Das Evangelium gilt den Juden zuerst und auch den Heiden. So steht es gleich am Anfang des Römerbriefes auch. Den Juden zuerst. Denn sie haben, ich möchte es mal so ein bisschen salopp sagen, sie haben für uns Jahrhunderte gelitten, damit das Evangelium zu uns kommen kann. Sie als erwähltes Volk mussten durch viele Trübsale gehen, damit der Messias in ihrer Mitte geboren werden konnte. Ja, sie waren 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft, um zurechtgebracht zu werden und nach Haus geführt zu werden, damit der Messias kommt. Und dieser Messias dann für alle Menschen das Heil anbot. Sie haben viel gelitten, damit Gottes Liebeswille offenbar werden konnte. Und darum den Juden zuerst und auch den Griechen. Hier verstehen wir, warum Paulus und Silas zunächst in die Synagoge gingen und dem auserwählten Volk Abrahams, Isaaks und Jakobs die frohe Botschaft von dem verheißenen Messias, das kannten sie ja, von dem verheißenen Messias weitergaben. Sie wollten sagen, er ist jetzt da, auf den ihr wartet. Nicht? In 1. Mose 12 wurde ja auch dem Abraham schon verheißen, aus dir soll ein großes Volk kommen und du sollst ein Segen werden für alle Nationen. Und in 5. Mose 7 heißt es dann ja auch, ich habe euch zum Volk des Eigentums gemacht, dass ihr mein Eigen seid um der Väter willen. Und Gott wollte es gebrauchen. Auch in 5. Mose 18 wurde ja verheißen, Mose sagt, ein Propheten wie mich wird der Herr euch senden. Der wird euch alles sagen und dem sollt ihr glauben. Und auch das kannten sie, was in Jesaja 53 stand, dass der da kommen wird, der Allerverachtetste sein wird. Er trägt unsere Schmerzen und Krankheiten. Er wird für uns geopfert, aber er wird den Tod überwinden. Und jetzt wollte Paulus und Silas auch hier in Thessaloniki sagen, das ist er. Das ist er. Jesus ist der Christus. Er ist da, der euch ja immer verkündigt worden ist. An 3 Sabbaten verkündigte er allen Zuhörern in der Synagoge, was Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit für die Menschenkinder getan hat. Damit sich niemand mehr an den irdischen Leben als Lebensinhalt festhalten muss. Gott will nicht nur das irdische Leben segnen, sondern er will vielmehr alle Menschen an sich ziehen, damit sie die himmlische Herrlichkeit durch den Heiligen Geist in sich tragen und sich freuen auf das wahre Leben in der Herrlichkeit. Wir könnten sagen, 3 Sabbate weisen darauf hin, dass nun die Einladung Gottes zum Leben vollkommen geworden ist, die Zahl 3, ja, dass der Vater den Sohn als verheißenen Messias gesandt hat und die wahre Erlösung durch seinen, den Heiligen Geist, in allen gläubigen Menschen bestätigt hat, an 3 Sabbaten. Ist vielleicht ein bisschen spekulativ, aber es kommt immer wieder diese 3 vor. Jesus 3 Tage, 3 Nächte in der Erde und danach die Auferstehung. Somit können wir sagen, drei Grundzüge der Verkündigung des Paulus mussten jeden suchenden Menschen nach der Geborgenheit in Gott überzeugen und die Überzeugung im Herzen senken lassen. Zum ersten, Paulus lehrte aus der geoffenbarten Schrift. Er hat nicht seine eigene Meinung verkündigt, sondern das, was geoffenbart war. Zweitens, er lehrte, warum Jesus leiden und von den Toten auferstehen musste. So haben wir es hier gelesen. Und drittens, Jesus ist dieser Christus, der vom himmlischen Vater, vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs verheißen war. Zum ersten, alle Zeugnisse über das liebende Handeln Gottes muss aus seinem eigenen Wort kommen. Nicht das persönliche Empfinden oder die eigene Erfahrung ist dafür eine Garantie, dass anderen Menschen geholfen werden kann, sondern Gottes Zusagen allein. Nicht das, was wir empfinden emotional und das weitergeben, das hilft keinem Menschen, sondern das Wort Gottes hilft ihm allein. Denn was Gott sagt, das tut er auch. Was wir empfinden, kann sich morgen geändert haben. Darauf kann keiner bauen. Ich selber nicht für mich und andere auch nicht für sich. Deswegen brauchen wir Gottes Wort. Schon bei der Berufung des Mose wurde ja deutlich, dass nicht das Erfahrungswort Moses entscheidend sein konnte und sollte, was er so erlebt hat mit Gott, um das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei herausführen zu können, sondern Gottes Wort selbst musste das Volk überzeugen. Lesen wir mal im 2. Mose 4. Das ist ja die Begegnung des Mose auf dem Berg Horeb mit dem lebendigen Gott, der ihm nun eine Anweisung gibt. Mose sprach aber daraufhin, siehe, sie werden mir nicht glauben, noch meine Stimme hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Du kannst ja viel erzählen von dir. Das werden die sagen. Also da muss doch was anderes passieren. Und der Herr sagt dann aber in Vers 14 und 15 nach dieser ganzen Diskussion, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi beredt ist? Und siehe, er wird herausgehen dir entgegen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen, und ich will mit deinem Mund und seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Also Mose, du musst jetzt nicht auf deine Erfahrungen zählen und bauen und davon berichten, sondern ich bin dabei. Ich bin dabei. So sagte es der Herr Jesus ja auch zu den Jüngern. Sorgt euch nicht, was ihr sagen sollt. Der Geist des Vaters wird euch geben zur Zeit und Stunde, was dran ist. Denn nur das überzeugt, nicht ihr überzeugt, sondern die Rede Gottes überzeugt. Die Autorität des Wortes Gottes führt die Seelen der Menschen in Sicherheit. Hier verstehen wir auch den Hinweis des Paulus im Brief an die Korinther, wo er ja an die Korinther schrieb, auch in 1. Korinther 2, Vers 4 und 5, und deutlich machte, nicht sein Wort war das Entscheidende in der korinthischen Gemeinde, sondern das, was Gott sagt und mit seiner Kraft bestätigte. Ich lese mal diese Verse. Mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Das muss dabei sein. Wenn es nur um Menschenrede, Menschenweisheit geht, kann das ignoriert werden, kann es abgelehnt werden. Aber da, wo Gott etwas bestätigt und redet, wird der Mensch immer in die Entscheidung gerufen. Ja oder nein? Ja oder nein? Da gibt es keine Diskussion mehr. Und das ist so wichtig. Gott will uns auch gebrauchen, dass er reden kann durch uns. Dass sein Wort immer wieder durchdringt, auf den Leuchter gestellt wird und Wegweisung gibt. Darum weisen auch wir Menschen, die nach dem Heil ihrer Seele suchen, auf die Bibel hin, auf Gottes Wort hin allein. Wir weisen nicht auf irgendeine Richtung hin, in der man vielleicht zu Hause ist, sondern auf Gottes Wort. Denn das ist die einzige Autorität. Gott selbst spricht von der Erlösung, die er bewirkt hat in Jesus Christus, in seinem Sohn. Und wenn Gott davon spricht, dann ist es glaubhaft. Dann habe ich nur die Wahl, dagegen zu kämpfen, es abzulehnen. Ich weiß aber, es ist richtig. In Römer 10, Vers 17 schreibt der Apostel Paulus, so kommt der Glaube aus der Predigt, aber das Predigen durch das Wort Gottes. Durch das Wort Gottes. Paulus redete also mit den Juden und den Griechen in Thessalonich an drei Sabbaten aus der Schrift, heißt es hier. Aus der Schrift. Er hat nicht sein eigenes Taschenbuch mitgebracht, sondern die Bibel. Er hat gesagt, schaut mal, was ihr alles schon mal gelesen habt da drin. Das hat sich jetzt erfüllt. Was Gott gesagt hat zu Abraham, Isaak und Jakob und zu Mose und durch die Propheten, das hat sich erfüllt, steht hier. Christus musste leiden und auferstehen von den Toten. Das versuchte er ihnen auch aus der Schrift zu erklären. Das Zeugnis machte deutlich, was der Apostel weitergeben konnte, dass zur Gemeinschaft und zum Leben mit Gott eine Sühne für die Sünden und eine Gerechtigkeit, eine Offenbarung der Gerechtigkeit, das heißt eine Vollkommenheit, ein Vollkommenheitszustand gehört, ist nötig, um mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Warum musste Christus leiden? Weil eine Sühne stattfinden musste. Und er hat auf die Propheten ganz gewiss hingewiesen, wo das steht. Da kommt einer, der alles auf sich nimmt und der diese Sühne vollbringt für alle Schuld der Menschen. Und darum wird er der Allerverachtetste und der Allerunwerteste sein, weil er von allen die Sünden aufgelegt bekommt, um sie zu tilgen. Gemeinschaft mit Gott ist nur möglich, wo die Sühne für Sünde stattgefunden hat und wo das Leben der Vollkommenheit, der Gerechtigkeit aufgerichtet werden konnte. Paulus erinnerte die Juden und stellte zugleich den Heiden vor, dass ohne Blutvergießen keine Sühne für persönliche Sünde des Menschen möglich ist. Ohne Blutvergießen. Es wird auch im Hebräerbrief, im Brief an die Hebräer ganz besonders aufgegriffen. In Kapitel 9, Vers 22, da wird ja auch von dem Blut der Versöhnung in vielfältiger Weise gesprochen. Und da heißt es dann auch, es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Deswegen erkennen wir, warum diese vielen, vielen Hunderttausende Tieren ja im Laufe der Zeit Millionen geopfert werden mussten. Blut musste fließen, unschuldiges Blut. Zur Zudeckung zunächst der Sünde, damit Gott sich nicht abwenden musste von seinem Volk und Blut musste fließen von dem Reinen für die Unreinen, damit sie in Ewigkeit gerettet werden. Denn das Leben ist im Blut. Lesen wir auch in 3. Mose 17, Vers 11. Gott sagt, das Leben ist im Blut und ich habe es euch zur Versöhnung gegeben, auf den Altar. Ich lese mal diesen Vers. Des Leibes Leben ist im Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben, dass eure Seelen damit versöhnt werden. Denn das Blut ist die Versöhnung, weil das Leben in ihm ist. Und so hat der Apostel Paulus auch in Thessalonich erklärt den Juden, warum dieser Christus sterben musste. Denn viele sagten ja, na wenn er Christus ist, warum wird er nun gekreuzigt? Wir erwarteten ja nun einen, der am Leben bleibt, nicht der getötet wird. Aber er musste die Sühne bringen. Aus der Schrift lehrte er sie und zeigte, wie notwendig es war, dass ein vollkommenes Opfer für uns dargebracht werden musste, um die Gemeinschaft mit Gott herzustellen. Gott spricht: Ich habe das Blut auf den Altar gegeben, damit eure Seelen dadurch versöhnt werden. Christus musste also leiden, weil sein Blut die ewige Erlösung bewirkte. Nicht nur eine zeitliche, nicht nur ein Zudecken der Schuld, sondern eine Hinwegnahme der Schuld. Trotz seiner Leiden ist er der gesalbte Christus. Er ist der gesalbte Erlöser. Denn nur er konnte diese Erlösung vollbringen. So lehrte Paulus aus der Schrift. Und viele Juden nahmen dies an. Viele Juden bekehrten sich, aber auch die gottesfürchtigen Heiden erkannten das. Dann haben wir ja wirklich einen offenen Himmel. Darum ist Jesus Christus der Mittler, der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen geworden. Hier verstehen wir schon diesen Unsinn, will ich mal sagen, der Vermischung von Religionen und dem Christentum. Wo ist ein Mittler in den Religionen, der die Menschen selig machen kann, dass sie vollkommen werden und in den Himmel passen? Da ist nicht einer. Nur Gott selbst in Christus hat dies bewirkt. Ja? Die Begründung also zu solcher großen Erlösung ist, dass das Versöhnungsopfer vor Gottes Thron reiner sein musste als zu dem Leben des Abstandes von Gott auf dieser Erde. Es musste reiner sein. Im Hebräerbrief Kapitel 9 lesen wir auch davon, dass Jesus Christus mit dem eigenen Blut in das himmlische Allerheiligste ging, nicht in das irdische, in das himmlische, damit er uns vor dem Angesicht des himmlischen Vaters versöhnen konnte und wir den Zugang haben zum ewigen Leben. Auf diesen Zugang haben ja eigentlich die Juden gewartet. Jahrhunderte, Jahrtausende wurden sie zubereitet, um dies zu empfangen. Und ich bin ganz gewiss, und ich wiederhole mich da ganz gerne, alle örtlichen Gemeinden Jesu beinhalten auch gläubig gewordene Juden. Es gibt gar keine nur Heiden-Christengemeinde, gibt es gar nicht. Denn die Juden durch die Jahrhunderte haben sich auch bekehrt, auch in der Diaspora sich bekehrt und schlossen sich an die bestehenden Gemeinden, so wie damals auf der zweiten oder ersten Missionsreise des Apostel Paulus. Es waren immer Juden und Heiden, bis zum heutigen Tag. Und was heute geschieht in Israel, da kommt der Überrest zusammen, der Überrest, der dann auch die Begegnung mit dem Messias haben wird, wenn Jesus erscheint bei seiner Wiederkunft. Paulus sprach also zu den Thessalonichern von der Notwendigkeit, dass Christus von den Toten auch auferstehen musste, nicht nur sein Blut zur Versöhnung geben musste, sondern auch den Tod überwinden musste. Weil das von Sünde befreite Leben in der Auferstehung von den Toten sichtbar wird, erst da sichtbar wird. Das von Sünden befreite Leben wird durch die Auferstehung von den Toten als Gottes Leben sichtbar. Erst da kann der Heilige Geist Einzug halten. Deswegen genügte also nicht nur das Opfer schlechthin, sondern auch die Überwindung des Todes, damit das Leben aus Gott und die Beziehung zu Gott festgezurrt werden konnte und stattfinden konnte. Der Tod und die Hölle sollten überwunden werden, alle Ungerechtigkeit besiegt werden. In 1. Korinther 15 hatte der Apostel Paulus diese Beweisführung auch geführt bei den Korinthern. Wir kommen ja dann auch in der Missionsreisenberichte zu Korinth. Und da schreibt er dann Folgendes: wenn die Toten nicht auferstehen würden, also nur ein Opfer gebracht würde, dann ist ja auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube eitel, ihr seid immer noch dann in euren Sünden. Denn wenn eine Sündenvergebung da ist und nicht zugleich der Tod überwunden wird, häufen wir immer wieder neue Sünde an und da müsste ein neues Opfer gebracht werden. Wir brauchen eine Stabilität, soll gesagt werden, der Sünde nicht wieder anheimfallen zu müssen. Und dadurch, dass der Tod überwunden ist, dadurch konnten wir das neue Leben empfangen. Wenn Christus also nicht auferstanden ist, dann ist auch euer Glaube eitel. Aber in Vers 20 heißt es, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Und er ist der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Wir leben also mit dem Lebendigen. Mit dem Lebendigen, mit dem Leben aus Gott, mit Christus. Keiner kann Gott nahen, wenn die Sünde nicht gesühnt ist und wenn der Tod nicht überwunden werden konnte. Christus ist durch die Auferstehung von den Toten der Gerechte, der die Gerechtigkeit gibt, die wir brauchen. In Römer 5, Vers 10 heißt es auch, überall in der Heiligen Schrift wird das ja neu aufgegriffen und immer wieder das gleiche Thema, damit wir desto gewisser werden in Vers 10. Denn so wir Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, vielmehr werden wir selig werden durch sein Leben, so wir nun versöhnt sind. Also nicht nur der Tod, sondern das Leben, ja, was dann dadurch entstanden ist. Die Notwendigkeit zu ewiger Errettung musste also erfüllt werden und diese Notwendigkeiten sind in Christus erfüllt worden. Jesus ist der Christus, so verkündete Paulus das in Thessalonich. Die Suche nach der Seligkeit der Menschen hat also in Wahrheit aufgehört. Aufgehört, denn die Seligkeit ist jetzt da. Sie kann jedem zuteil werden. Es gilt nur noch zu erkennen, wer der Christus ist, dem ich mich anvertraue und dem ich mich unterstelle. Nachdem Paulus also verdeutlicht hatte, dass ewige Erlösung nicht durch persönliches Handeln und Zutun der Menschen, durch Werkgerechtigkeit, durch philosophisches Denken erreicht werden kann, sondern nur durch die Liebe und Barmherzigkeit des lebendigen Gottes in Christus, offenbarte er ihnen, dass Jesus von Nazareth diese Liebe Gottes in sich trug und diese Seligkeit brachte. Niemand ist so rein und so heilig in diese Welt geboren wie er, der durch den Heiligen Geist Gottes gezeugt wurde, wie wir es ja in Lukas 1, 35 auch in der Anrede zu Maria lesen. Der Heilige Geist wird über dich kommen und das, was da geboren wird, wird das Heilige genannt. So was Heiliges hat es noch nie gegeben, nur in Christus. Niemand hat je zuvor, auch nicht danach, solche Zeichen und Werke getan wie dieser Heilige. Auch das wollte der Apostel Paulus den Thessalonichern aus der Schrift deutlich machen, dass dieser Heilige Gottes Zeichen geben wird, dass er von Gott kommt und dass er auch Werke hat wie kein anderer. Hier verstehen wir an dieser Stelle auch die Worte Jesu im Johannesevangelium, im Kapitel 7, Vers 31. Da sagt er Folgendes zu denen, die da zuhörten oder vielleicht Schwierigkeiten hatten mit dem, was da gesagt wurde. Zum einen beobachteten die Menschen Jesus in seinem Leben und sprachen untereinander, könnte er der Messias sein? Und dann sagten sie Folgendes, viele vom Volk glaubten an ihn und sprachen, wenn Christus kommen wird, wird er auch noch mehr Zeichen tun als dieser? Er ist möglicherweise doch dieser Christus. Denn wir sehen doch die Zeichen und wir erkennen die Werke, die kein anderer tun kann. Nikodemus hat das auch in Johannes 3 gesagt. Ja, wir wissen, du bist von Gott, denn niemand tut diese Werke, die du tust. Ja, außer dass Gott mit ihm ist. Und in Johannes 10, Vers 38, sagt Jesus, tue ich die Werke, dann glaubt doch den Werken. Wollt ihr nicht glauben, dass den Worten glauben, auf das ihr doch erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm? Tue ich nicht die Werke meines Vaters, dann glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, dann glaubt doch den Werken. Wollt ihr mir nicht glauben, auf das ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist? Also hier auch diesen Beweis, was er alles getan hat. Er muss der Messias sein. Er ist der Messias. Und auch noch ein drittes: Niemand starb so souverän und bereitwillig und freiwillig wie dieser Jesus von Nazareth. Wir wissen ja, ein Mensch, der also aufgehängt wird und nun endlich stirbt, nachdem er gestorben ist, ja, dann sackt er in sich zusammen. Wir sehen aber am Kreuz, dass Jesus zuerst das Haupt neigte und dann verschied, ganz freiwillig. Keiner stirbt so souverän. Und er sagte ja selbst, ich gebe mein Leben freiwillig, niemand nimmt es mir. Ich gebe es ganz freiwillig. Er neigte sein Haupt und verschied. So, dass die Menschen, die das mitkriegten, ergriffen waren. Auch der Hauptmann unterm Kreuz, der dann sagte, wer so stirbt, wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. So kann kein anderer sterben. Das ist sowas Großartiges, Souveränes, Unfassbares. Hier ist Gott am Werk. Wir können also feststellen, der Apostel Paulus hat hier in Thessalonich wirklich anhand der Schrift deutlich machen können, dass Jesus der Christus ist, auf den gläubige Juden warteten und sich viele auch daraufhin bekehrten. Alle Anfechtungen, um nochmal zu dem Anfang zurückzukommen, alle Anfechtungen dienen uns dazu, dass wir beständig bleiben im Handeln des neuen Lebens. Dass wir nicht abgleiten wieder in das irdische Leben und uns da ein Wohlfühlleben machen. Oder Wohlfühlevangelium, diesen Ausdruck gibt es ja auch. Wo alles so heile Welt sein soll, Paletti sein soll. Nein, das gibt es nicht. Innerlich fühlen wir uns wohl. Innerlich sind wir frei von den Trübsalen, aber äußerlich erleben wir sie, weil Gott uns lieb hat und will nicht, dass wir abdriften. Dass wir nicht zu dieser Gemeinde kommen, von der gesagt ist, dass sie meinte, sie braucht überhaupt nichts mehr. Nicht? Die Gemeinde zu Laodicea. Die sagen, wir sind satt, wir brauchen nichts mehr, uns fehlt überhaupt nichts. Wir sind ganz glückliche Leute und der Herr sagt, euch fehlt alles. Ihr habt gar nichts. Und wenn ihr da nicht umkehrt, ja, dann kann ich euch gar nicht mehr gebrauchen. Ja, wir sollen aber gebrauchte Gefäße in Gottes Hand sein und bleiben. Das Resultat also dieser Predigt in der Synagoge zu Thessalonich war die Bekehrung etlicher Juden und vieler Griechen. Auch Frauen aus hohem Stande beugten sich gerne unter diese Botschaft des Lebens und des Friedens. Die Gemeinde Jesu in Thessalonich war entstanden, nicht weil Menschen überzeugend reden konnten, sondern weil Gottes Wort selbst überzeugte. Der Herr bekannte sich zu seinem Wort. Er überzeugte und überführte und Menschen waren ergriffen. Denn wenn wir weiterlesen, sehen wir, Paulus und Silas mit Timotheus gemeinsam konnten an diesem Ort auch nicht wesentlich länger bleiben. Paulus musste schon wieder weiterziehen, weil die Verfolger ihm auf den Fersen waren. Hier war ein Grundstein gelegt und jetzt geht's weiter. Gemeinde Jesu ist immer beweglich, ist immer ambulant, setzt sich nie fest, kocht nicht im eigenen Saft, sondern wird bewegt zu dem Nächsten hin. Darum machen wir auch unsere Missionsarbeit, die der Herr uns aufs Herz gelegt hat. Nicht, weil wir sagten, ach, wir haben Langeweile, wir möchten mal gerne etwas tun, sondern weil der Herr gesagt hat, das ist eure Aufgabe, das sollt ihr tun in meinem Namen. Und selbst wenn ihr Anfechtung dadurch erlebt, was wir ja auch manchmal am Infotisch haben, ne? Geht ja auch nicht immer alles ganz glatt. Aber wir sind da berufen, denen, die wirklich suchend sind, das Evangelium darzureichen. Die Gemeinde ist in Thessalonich entstanden und wir, wenn wir den Thessalonicher Brief lesen, dann können wir uns nur freuen über diese Gläubigen in Thessalonich. Paulus hat später gesagt, also man redet von euch an allen Orten. Ich brauche gar nicht mehr sagen, wovon ihr euch bekehrt habt und wohin ihr euch bekehrt habt. Das sagen die Leute. Ja, es ist so eine große Ausstrahlung und deswegen in ihrem großen Fleiß und in ihrer großen Hingabe waren sie auch plötzlich traurig, als einige Glaubensgeschwister gestorben sind. Deswegen wurde genau an diese Gemeinde geschrieben, beruhigt euch nicht, sie hat nämlich Angst. Wieso sind wir jetzt zurückgeblieben? Kommt das Gericht jetzt hier über uns? Oder sind die anderen gerichtet worden? Und Paulus hat ihnen das beruhigende Wort gesagt, nein, 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 nein. Die da im Herrn entschlafen sind und ihr, die ihr übrig bleibt, ihr kommt zusammen alle zu dem einen Gott. Sorgt euch nicht darum. Ja, die Sache des Herrn war den Thessalonichern dann sehr wichtig. Unser Zeugnis in dieser Welt ist also der Hinweis auf Gottes Verheißung. Das soll unser Zeugnis sein, was Gott gesagt hat. Seine Verheißung, sein Reden und die Erfüllung seines Wortes. Wir weisen ja manchmal auch Menschen darauf hin, dass auch dieses Wort, was Israel betrifft, sich erfüllt, weil Gott es gesagt hat. Er hat gesagt, zur letzten Zeit werde ich mein Volk sammeln aus allen Nationen. Ja, seit 1948 gibt es seit über 2500 Jahren erstmal wieder einen Staat Israel. Weil Gott das gesagt hat, deswegen geschieht das. Und da wird nicht nur Juda gesammelt, weil wir in unserem Breitengrad immer von Juden reden, sondern Israelis werden gesammelt. Juden kommen ja nur aus dem einen Stamm, aus dem Stamme Juda. Und der Stamm Juda ist ja übrig geblieben, als die anderen Stämme deportiert worden sind, schon bevor die babylonische Gefangenschaft anbrach. Da waren noch die Juden da. Die sind dann nach Babel gekommen, kamen wieder zurück und empfingen den Messias und wurden wieder vertrieben in alle Welt. Aber heute werden nicht nur Juden gesammelt, sondern Israelis aus verschiedenen Stämmen der Welt. Kommen sie zusammen, genau weil Gott es so gesagt hat. Wir reden also, wenn wir Zeugnis geben in der Welt, von Gottes Verheißungen und der Erfüllung seiner Verheißungen. Wir weisen darauf hin, dass die Annahme des Wortes Gottes zur Seligkeit führt. Denn er, Gott, war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und richtete unter uns das Wort von der Versöhnung auf. Hat Gott gemacht. Er hat es aufgerichtet in unserem Herzen und wir sollen es genauso auch weitergeben. Das ist die Freude, die Paulus erstmal in Thessalonich erlebte. Nachher kam wieder die Trübsale. Aber er kam auch an andere Orte, wo er Gleiches erlebte, gleiche Freude erlebte wie in Thessalonich. Soweit zu diesen vier Versen. Jesus ist der Christus. Geistliche Beweisführung, dass Gott sein Wort hält.